Willkommen zurück, liebe Leute. Hier ist Folge 95a von Fensterplatz und heute labern wir ein bisschen und dann findet ihr noch einen interessanten Einblick in den Job des Rampagenten. Also bleibt unbedingt dran. Folge 95a heißt Vorfeld Rampensau. Viel Spaß. Yassas, Galimera, grüß Gott, Servus. Herzlich willkommen zu Fensterplatz, meine lieben Freunde. Und mein Name ist Florian, mir fernmündlich zugeschaltet, Felix. Grüß dich auch. Yassu, wie man in Griechenland sagt.
Ja, Kalimera aus Norwegen, würde ich mal sagen. Herzlich willkommen zu Folge 95.
Was sagen wir?
Dark oder so? Keine Ahnung, müsste ich jetzt googeln. Tack heißt auf jeden Fall Danke. So viel weiß ich.
Tack. Naja, stimmt, das haben wir ja schon mal.
Auf jeden Fall herzlich willkommen. Hier ist Folge 95 von Deutschlands erfolgreichsten Luftfahrt-Podcast. Und auf Platz 1 in Österreich. Diesmal ohne Live-Event. Wir eine
ganz ungewohnt.
Genau.
Ganz ungewohnt.
Genau. Ohne Zuschauer auf jeden Fall, jetzt. Habt ihr aber schon rausgehört, dass wir beide, wie letztes Mal schon angekündigt, auch noch ein bisschen unter dem Einfluss unseres Urlaubs stehen. Florian hat sich nämlich in der griechischen Sonne etwas erholt.
Ja, und die Sonne ist gut.
Ich war etwas weiter im Süden. In Deutsch-Südwestafrika, wie es früher hieß. In Namibia. In Namibia.
Ja, herzlich willkommen zu einem Geschichtspodcast. Oh, ich esse gerade gefrorene Weintrauben. Kennst du das?
Ja, habe ich schon mal gegessen. Ist geil.
Oh, ein ganz geiler Snack. Aber ist kalt. Aber
die dürfen nicht zu durchgefroren sein.
Nee, dann ist es ein bisschen kalt. Habe ich auch gerade gemerkt.
Muss noch so ein bisschen, innen müssen die noch ein bisschen soft sein.
Ja. Gelee-artig. Gelee-artig.
Gelee.
Wir waren jetzt mit einer ultrawitzigen Kabine unterwegs, die alte Lazarett, der hat immer so gesagt, der hat immer so Food-Namen falsch ausgesprochen. Der hat dann immer so gesagt, so, möchte noch jemand was von der Lajane? So eine Scheiße finde ich immer ultrawitzig.
Ja,
war mega witzig, ey. Ja, herzlich willkommen zu eurem Geschichtspodcast, genau. Aber der Reihe nach, du möchtest ja bestimmt wieder anfangen mit der obligatorischen Einstiegsfrage, oder?
Wohin fliegst du denn als nächstes, Florian?
Ja, ich fliege als nächstes nach Malle. Und du?
Malle für alle.
Malle für alle.
Morgen, genau. Also ich bin ja gerade in Bergen. Und das heißt, morgen geht's erstmal zurück. Und dann fliegen wir nochmal Amsterdam hin und her. Amsterdam.
Amsterdam.
Wann habe ich Wochenende?
Auf die Polderbahn in Schiphol.
Ich hoffentlich.
Dass die so weit weg ist, ne?
Ja, da rollt man danach jedes Mal noch eine halbe Ewigkeit, ey, ist unnötig.
Richtig scheiße.
Was haben wir? Der übelst weirde Flughafen.
Amsterdam?
Ja.
Wieso?
Irgendwie 3 Milliarden Bahnen, aber sie nehmen irgendwie immer die gleiche, dann ist irgendwie immer windig, du rollst da ewig und so. Die Lotsen sind auch alle immer unnormal unfreundlich. Keine Ahnung.
Ja, die nervt das wahrscheinlich auch, dass der Flughafen so ist.
Ja, kann sein. Wer weiß das schon.
Kann sein. Naja, was haben wir heute im Programm für euch? Es ist ja einiges passiert seit unserem Live-Event mal wieder, wo wir gar nicht dazu gekommen sind, zu erzählen, was sich so alles ereignet hat. Das machen wir auf jeden Fall heute. Und Felix hat noch ein Interview gemacht, ne?
Genau. Mit dem Ashy, der ist Ramp-Agent und ja, erzählt so ein bisschen was von seiner Tätigkeit auf dem Vorfeld am Flughafen Hannover. Und das schneiden wir wie immer dann am, sag mal, für die zweite Hälfte der Folge schneiden wir das rein. Und ja, sonst bei mir steht gar nicht tatsächlich so viel auf dem Zettel, weil ich habe irgendwie gar nichts erlebt. Also ich kann nur was von meinem Urlaub erzählen, bei dir ist nämlich so viel passiert.
Ja.
Deswegen kannst du heute einen Monolog führen und ich höre zu. Ich habe vorher noch eine Abkürzung für dich.
Ah ja, sehr gut. Dann schieß mal los.
NAI, November Alpha India.
Nässe Anti-Eis.
Boah, das ging aber schnell jetzt.
Ja.
Not bad.
Ich flieg doch bald auch den Neo, da muss ich doch was wissen.
Der Neo.
Beim Gegensatz
stimmt, der hat sogar eine Anzeige.
Genau, weil im Gegensatz zum CEO, zu der Classic Engine Option, ist ja beim Neo so, dass der die Bleeder-Versorgung im Engine Warning Display anzeigt, also zum Beispiel NAI, WAI oder PEX, also sprich Nacelle Anti-Eyes, keine Ahnung, warum das Nacelle Anti-Eyes heißt, weil es eigentlich Engine Anti-Eyes, Wing Anti-Eyes oder PEX, also es wird angezeigt auf dem Engine Warning Display und es gibt auch irgendwie einige Faults mehr, ne? Also das Engine Anti-Eyes, das sind zwei Valves, also zwei Ventile beim 320 Neo im Vergleich zu einem beim 320 CEO und das wird dann irgendwie auch durch eine Controller-Einheit gesteuert und da können dann noch ein paar Fehlermeldungen mehr kommen, also Nacelle Anti-Eyes, weiß ich, Overpressure oder sowas, glaube ich, gibt's da, ne?
Es gibt, der hat aber noch tausend andere. So,
genau, es gibt so ein paar mehr EKAM-Warnungen und das liegt halt an dem anderen Nacelle Anti-Eyes-System. Aber weißt du, warum das Nacelle heißt und nicht Engine Anti-Eyes? Gibt's die Abkürzung schon EAI für irgendwas anderes? Oder?
Nee, aber ich dachte immer, Nacelle ist das quasi Gondel heißt, oder? Oder also quasi.
Ja, Gondel für den Triebwerkseinlass, aber. Also eigentlich ist es ja, also wir sagen ja auch Engine Anti-Eyes on und nicht Nacelle Anti-Eyes on.
Ja, stimmt. Aber wäre jetzt meine Erklärung gewesen. Aber.
Ja, ich hätte gedacht, dass Engine Anti-Eyes, dass das, dass dieses EAI, dass die Abkürzung schon für irgendwas anderes steht, vielleicht bei Airbus oder so. Aber wisst ihr jetzt auch Anhieb auch nicht wofür?
Nee. Naja, also bei hier steht 747, das ist bei der 747 Nacelle Anti-Eyes heißt, vielleicht ist das da der offizielle Begriff. I don't know.
Oder weil es von den Triebwerkherstellern irgendwie kommt oder so. Naja, wer weiß.
Kann auch sein, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch von Hersteller zu Hersteller anders. Dass es bei Pratt & Whitney irgendwie anders heißt als beim Leap.
Ja, gute Frage. Mir steht ja der erste Neo-Flug noch bevor. Vielleicht sogar mit dir an Bord, wie wir gerade besprochen haben. Das wäre natürlich eine witzige Angelegenheit. Und ja, dementsprechend bin ich mal gespannt, wie das dann wird. Also ja, mit den neuen Triebwerken und so sehen auf jeden Fall schnittig aus. Bin ich mal gespannt.
Eidig.
Ich habe was für die Aviatikusse unter unseren Followern. Und zwar habe ich mal wieder ein Szenario, was sich anlehnt an etwas, was wir jetzt im Simulator hatten, weil ich hatte meinen halbjährlichen Simulator-Check und Refresher. Und da würde mich jetzt mal interessieren von den Leuten, die da jetzt ein bisschen mitraten wollen. Wir hatten, also ich kann das Szenario jetzt auch so ähnlich andeuten, weil jetzt eh der neue Simulator Zyprus anfängt. Deswegen ist das egal, also selbst wenn Kollegen hören, dann wissen die auch nicht, was auf sie zukommt. Es ist ja so, dass diese ganzen Systeme, dass sie immer in einem Dreijahreszyklus quasi sich wiederholen. Also das heißt, es gibt sechs unterschiedliche Themenbereiche, die man in 3 Jahren abdecken muss. Und diesmal war der Themenbereich Landing Gear und Fuel. Und wir hatten dann ein sogenanntes Loft-Szenario, also sprich so ein Line-Orientated Flight-Training, wo wir in Frankfurt rausgestartet sind und dann sind unsere beiden Spritpumpen ausgefallen, die das linke Triebwerk versorgen. Und da mussten wir uns halt überlegen, was man damit macht. Das heißt, es ist so, dass das Triebwerk dann nur noch über die Schwerkraft versorgt wird und das bringt einige Einschränkungen mit sich. Und ja, da könnt ihr einfach mal sagen, die sich ein bisschen auskennen, die Flugsimulator fliegen, vielleicht auch, und das dann zu Hause mal nachspielen können, was dann da so eine geeignete Variante wäre, was man da am dümmsten macht. Und ja, wenn ich dran denke, erzähle ich dann noch in 2 Wochen, was wir gemacht haben. Schreib schon lieber gleich nochmal auf.
Ja, mach das mal.
Ansonsten fand ich es krass. Ich weiß nicht, ob du das auch schon gemacht hast. Ich habe vor 2, 3 Wochen meine Covid-App gelöscht.
Habe ich schon ewig gemacht.
Ja?
Ja, aber ich glaube, weil ich keinen Speicher mehr auf dem alten Handy hatte.
Okay. Ja, also ich habe tatsächlich in den Tiefen meines Handys die Covid-App per Zufall wiedergefunden. Und ja, eigentlich still und heimlich dann das ganze Thema einfach weggelöscht sozusagen. Aber dafür, dass das eigentlich 3 Jahre unser Leben ziemlich bestimmt hat, fand ich es irgendwie eine krassen Meilenstein, dass man diese Tätigkeit jetzt durchführen konnte. Aber es ist eigentlich so ziemlich im Verborgenen geblieben. Also Corona ist so still und heimlich ausgeschlichen, fand ich.
Ja, Gott sei Dank.
Ja,
Weil ich
kann
gerade
man
mal
echt so
überlegt
sagen.
habe, wann das eigentlich mit der Maskenpflicht jetzt tatsächlich weg war.
Das war auch erst letztes Jahr, oder? Im April mit der Deutschen Bahn und so. Aber es ist schon
Ja,
2 Jahre her.
ich glaube nämlich auch, dass das noch nicht so lange her ist.
Nee, und also man muss ja teilweise auch noch so die Nachweise musste man ja auch noch eine Zeit lang hochladen, wenn man jetzt geflogen ist oder so. Deswegen hatte ich die App auch immer noch auf dem Handy. Also muss eigentlich schon länger her sein, dass man sie dann wirklich gebraucht hat. Wahrscheinlich Anfang 2023, also jetzt knapp ein Jahr.
Ja, glaube ich auch. Da muss es ungefähr gewesen sein.
Ja. Naja.
Taka.
Für Deutsch-Westafrika brauchtest du es aber nicht, oder? Brauchst du einen
Nee.
Corona-Nachweis?
Nee, da braucht man auch kein Geld für, man Nachweis, kein Visum und es war also generell eigentlich super easy, da einzureisen.
Mit genug Backschisch.
Ja, genau.
Bisschen Handgeld.
Bisschen Handgeld, dann geht das schon. Ja, so als
Läuft.
Crew weiß ich noch, wenn du in Südafrika eingereist bist, da hast du zum Beispiel, da musstest du nicht mal deinen Reisepass zeigen, da bist du einfach durchgegangen.
In Afrika.
Südafrika, ja. Also in Johannesburg.
Warte mal. Manchmal ist es auch ein bisschen albern, was die da für einen Aufstand machen. Also, ja,
Das
mit
stimmt.
deutschem Pass, ich meine, wird man jetzt wahrscheinlich nicht da bleiben wollen.
Nee, das stimmt.
Höchstwahrscheinlich.
Ja, es war eigentlich ganz cool. Also ich war mit drei Kumpels von mir aus dem Flugschulkurs unterwegs. Es war jetzt auch nicht der erste Trip. Wir fahren öfter mal zusammen weg und witzigerweise haben wir jetzt am Wochenende auch 10-jähriges Flugschultreffen. Das ist auch richtig gruselig.
Eieiei.
Also wir werden echt richtig alt. Auf jeden Fall sind wir halt mit so einem Camper da erstmal losgejuckelt aus der Hauptstadt raus, aus Windhoek. Und Windhoek ist echt richtig geil. Also das ist eine sehr schöne Stadt, liegt relativ hoch, aber echt sehr grün und coole Restaurants. Und finde ich auch so ein ganz cooler Vibe irgendwie. Also ich war jetzt noch nicht in Kapstadt, das kenne ich nicht, aber die anderen meinten, dass das wohl ein bisschen damit vergleichbar wäre. Also abgesehen davon, dass man da natürlich nicht am Meer ist, aber trotzdem irgendwie ganz cool. Ja, und dann haben wir halt auch sowas gemacht in einer Lodge, quasi gecampt in so einem Dachzelt von dem Auto, haben Giraffen gesehen, Löwen gesehen, Nashörner gesehen, Hippos gesehen, echt ganz cool. Und waren dann weiter in Swakopmund, das ist dann tatsächlich am Meer. Und das war jetzt nicht so super geil, aber trotzdem
Ihr hattet auch
interessant, weil
nicht so
halt.
gutes Wetter, glaube ich, oder?
Ja, wobei das ist normal. Also die haben relativ viel Nebel da. Das ist dieser, also da gibt es irgend so eine Strömung und die sorgt halt dafür, dass da der Seenebel vorherrscht. Also ist für die Natur da wohl auch sehr wichtig, weil so Feuchtigkeit so ein bisschen ins Landesinnere transportiert wird und das deswegen da noch für ein bisschen Vegetation sorgt. Aber die Wüste ist da eigentlich direkt am Wasser. Und dann haben wir da so eine Quad-Tour gemacht und so. Sind durch die Wüste geheizt. Es hat echt Bock gemacht und es ist halt irgendwie auch voll witzig, weil wir waren dann abends da essen. Das Restaurant hieß einfach Altstadt. Und also da gibt es so viele, noch so eine richtig deutsche Community. Da kannst du auch Clausthaler trinken und Münchner Helles, Paulaner und
Echt?
was. Ja. Also gibt auch viele
Abgefahren.
deutsche Produkte so im Supermarkt. Und die Kellnerin hat erzählt, dass das wohl bei denen teilweise so ist, dass die halt in Namibia dann aufwachsen und die haben aber eine deutsche Staatsbürgerschaft und gehen dann für die Lehre oder für die Ausbildung teilweise auch nach Deutschland und dann später irgendwie wieder zurück und so. Also irgendwie
Wieso,
ganz.
wieso haben die eine deutsche Staatsbürgerschaft?
Ja, weil das halt Deutsche sind, keine Ahnung, die Eltern, die irgendwie ausgewandert sind oder so. Und deswegen haben die dann auch eine deutsche Staatsbürgerschaft. Also es ist auf jeden Fall irgendwie ganz interessant. Und ich wusste auch gar nicht, dass die erst 1990 unabhängig geworden sind von Südafrika. Also früher war das irgendwie ein Land, Namibia und Südafrika. Wusste ich alles nicht, bin dann natürlich komplett ungebildet hingeflogen, wie immer.
Aber, weißt, was du meinst.
Dann war es auf jeden Fall echt interessant. Und dann haben wir nochmal in Spitzkoppel übernachtet. Das war wirklich so Camping pur. Also da hatten wir wirklich gar keine Infrastruktur, bis auf so ein Plumpsklo, was irgendwie in der Nähe war. Aber ja, das war auf jeden Fall schon geil mit dem Sonnenuntergang da und mitten in der Wüste, sage ich mal. Schon sehr eindrücklich. Und da gehe ich schon wieder zurück. Also, es war sehr, sehr kurz, war nur eine Woche. Aber kann ich auf jeden Fall empfehlen. Sehr schönes Land und ist wohl mit 3 Millionen, knapp 3 Millionen Einwohnern, ein bisschen mehr. Davon lebt irgendwie die Hälfte in Windhoek. So das zweitdünn besiedelste Land nach der Mongolei, glaube ich.
Ja, Mongolei ist Platz 1, habe ich letztens auch irgendwo gelesen. Ne? Ja.
Also diese Low Facts kann ich immer droppen. So viel habe ich dann rausgefunden in einer Woche Namibia. Ja, aber auf jeden Fall sehr schön. Also kann ich empfehlen. Ich hoffe mal, dass die leben schon so ein bisschen von Tourismus. Da wird auch so ein bisschen Metall abgebaut irgendwie in der Wüste. Was mich irgendwie immer wundert, also die haben da ja wirklich 360 Tage im Jahr strahlend blauen Himmel und Sonnenschein. Man sieht so wenig Solardinger und so. Da denke ich mir, ey, ihr könntet doch, knallt hier halt so ein paar Solarpanel hin, ihr wärt doch komplett unabhängig, ne? Das checkt
ich weiß ja
nicht.
Wie, ich weiß ja nicht, wie viel man da braucht, um eine gewisse Menge Strom zu erzielen. Das nächste Problem ist wahrscheinlich auch, dass du da nicht so sicher sein kannst, wenn deine Solarpanels da stehen, wie lange die da noch stehen, denke ich mal, ne? Also es wird schon seine Gründe haben, dass es da nicht so verbreitet ist.
Ja, wobei weiß ich gar nicht mal. Also ich hatte jetzt schon den Eindruck, dass es ist auch anscheinend so, dass es ein sehr sicheres Land ist für afrikanische Verhältnisse.
Ja, klar, das ist wahrscheinlich schon überall verlangt geht und so, aber wenn du da irgendwelche Hightech-Sachen in der Wüste da stehen hast und so, werden wahrscheinlich schon mal ab und zu mal Leute vorbeikommen, die da irgendwelche Dinge abmontieren. Guck dir das in Deutschland an. Die Deutsche Bahn ist nicht mal safe mit ihren Gleisen in Deutschland, Alter. Das ist so laut, wenn es in der Wüste da eine Anziehungskraft ausüben wahrscheinlich.
Ja, wobei das ist schon alles eingezäunt. Also da selbst in der Wüste, da sind ja auch riesige Minen, wo chinesische Firmen irgendwie Metall abbauen und so. Also es gibt schon.
Ja, die Chinesen sind da eh sehr, sehr verbreitet, ne?
Das ist so, ja, die machen Business. Business, Business.
Business, top.
Ja, ist übrigens ganz witzig, weil wir gerade über Sonne geredet haben, mir fällt es gerade auf, ich bin jetzt das zweite Mal in Bergen, irgendwie immer, wenn ich einen Tag frei habe. und hier ist das Wetter schon wieder richtig gut. Also es sind 20 Grad draußen und die Sonne scheint und es ist eigentlich die regenreichste Stadt Europas. Und letztes Mal, als ich da war, war es auch schon so.
Hast du vielleicht ein bisschen Glück?
Sonnenkind.
Ja, ist vielleicht ein bisschen Glück, weil hier ist das Wetter eigentlich auch ganz gut. Gestern habe ich 220 sonnenhungrige Leute nach Malle geflogen und da war das Wetter auf jeden Fall nicht so geil. Waren 19 Grad und Nachmittagsgewitter.
Ehrlich?
Also vielleicht hat sich das gerade alles so ein bisschen hier Richtung Nordosten verschoben, hier das gute Wetter. Also wird wahrscheinlich nicht so bleiben.
Wir waren gestern auch in Bordeaux.
Botte?
Zwischendrin in Botte. Und da sage ich mal, war das Wetter auch etwas durchwachsen.
Ja, vielleicht ist das gerade so eine Schönwetterphase, die sich hier so ein bisschen weiter in unsere Geschichte verirrt hat. Das kann ja auch mal nicht verkehrt sein. Also hier waren gestern ich bin gestern dann mit dem Zug nach Hause gefahren wieder, waren glaube ich so fast 26 Grad oder so, 27 Grad sogar. Also war richtig gut.
Ja, wobei ich in Deutschland finde ich es immer irgendwie so, das ist immer so drückend dann.
Ja, gestern ging es aber. 25 bis 27 Grad oder so ist eigentlich ganz nice. Kann man gut mitarbeiten.
Ja, in Uniform macht das keinen Spaß.
Nee, das ist scheiße, das stimmt.
Ist übrigens auch nett, wenn man Flieger übernimmt von Kollegen und die Kollegen schon wissen, dass du vor der Tür stehst, draußen sind 28 Grad und sie schalten erstmal die APU aus.
Ja, wenn der Klimaschlauch angeschlossen ist.
Ja, gibt's ja nicht überall.
Ja, bringt doch nicht so viel.
Da denke ich mir auch, ey, also vor allem, du weißt es ja selber, so ein Flugzeug heizt sich auch übelst schnell auf, ne? Also wenn draußen 28 Grad und die Sonne da drauf ballert, dann hast du da easy mal 30 Grad in der Kabine. Und also lass doch die APU einfach durchlaufen. So, du musst die ja nicht mal ausstellen. Also theoretisch kannst du den Airbus sogar unbeaufsichtigt mit laufender APU stehen lassen. Überhaupt kein Thema. Verstehe ich nicht. Also vor allem, wenn sie wissen, dass gleich die neuen Kollegen da sind, finde ich das irgendwie ein bisschen dumm, weil dann lass sie einfach laufen. Also sie läuft ja eh.
Einfach, da lief die eigentlich immer durch, ey. Also, da wurde sie auch sehr früh angeschaltet und so. Alleine wegen der Luft. Ja, es heizt sich da so schnell auf, vor allem jetzt, wenn da die Gäste einsteigen und so, dann sind da 220 Leute drin und so, dann heizt sich's ja nochmal mehr auf und so. Das ist ja richtig unangenehm. Und wirst du da so eng an eng?
Boah, da bist du richtig aggressiv, ne? Boah.
Ja.
Dann hast du noch irgendjemanden neben dir, der kein Deo benutzt hat oder so, oder jemand, der gerade noch einen Sprint machen musste, um den Flug zu erwischen.
Oh, richtig räudig. Eh schon aufgeheizte Stimmung, einen ganzen Gepäckfächer voll und so, quetsche dich da in so einen Mittelsitz.
Das ist aber der Unruly auch vorprogrammiert.
Ich bin jetzt wieder viel so Standby geflogen, bin auch einmal stehen geblieben übrigens, weil die Crew keine Jumps akzeptiert hat. Naja. Und da erlebt man auf jeden Fall wieder einiges. Also die Flieger sind auf jeden Fall alle sehr gut gebucht. Außer Finne aus Helsinki zurück. Da war auf jeden Fall nichts los, aber sonst waren die Flieger alle sehr, 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 sehr voll. Ich bin nämlich unter anderem nach Griechenland geflogen, und zwar nach Athens für einen kleinen Kurztrip. War ganz geil, weil da sind wir
Eleftherios Venizelios.
Ja, ich glaube, so heißt er. Lord Uso der Erste, von dem der Flughafen. Dann sind wir angekommen und es war erstmal ganz geil, weil die Metro hat gestreikt. Und dann dachten wir schon, oh scheiße, jetzt müssen wir Taxi fahren für teuer Geld in die Stadt, weil der Flughafen ist echt so ein bisschen außerhalb. Und Athen ist sehr bergig, wie ich gemerkt habe. Das heißt, man muss dann da auch irgendwie um irgendwelche Hügel da noch rumfahren und so. Es dauert schon so ein bisschen, bis man dann wirklich in der Innenstadt ist. Und dann sind wir da zum Metrobahnhof gescheißert. Und wie es der Zufall dann wollte, genau in 5 Minuten ist der einzige Zug gefahren, der noch fährt an dem Tag. Und man konnte keine Tickets kaufen, weil die Ticketschalter und so wurden auch bestreikt. Das heißt, wir konnten einfach gratis in die Stadt fahren. Richtig geil. Das wird dann Free Ride in die Innenstadt von Athen. Und ja, soll ich sagen, also wir hatten ein sehr schönes Airbnb. Vom Preis her ist das da auch alles überschaubar. Aber ich sag mal so, also alles um die Akropolis rum, das ist schon ganz schön. Aber ja, ich glaube, es gibt da auch sehr viele Ecken, die nicht ganz so nice sind. Also, weiß nicht, so, ich glaube, 2 Tage ist okay, aber die Stadt hat mich jetzt nicht so richtig umgehauen. Also, wie gesagt, da dieses Viertel der Plaka um die Akropolis rum, das ist schon echt sehr schön. Kann man auch schön so in Rooftop-Bars und sowas sitzen, da auf die Akropolis draufschauen. Ich glaube, so Glyphada da Richtung Meer ist auch ganz nice. Aber das hat schon einen Grund, dass die alle auf die griechischen Inseln fliegen, die Touristen. Ja. Auf dem Festlandurlaub machen, glaube ich.
Das glaube ich auch.
Ja, wir sind dann noch mit dem Mietwagen irgendwie 2 Tage dann so von Athen so eine Stunde Richtung Meer gefahren, aber war das Wetter auch nicht ganz so geil, waren dann auch nur irgendwie so 17, 18 Grad und Regen. Naja, auf dem Rückweg dann noch stehen geblieben, wie gesagt, beim ersten Flieger, weil die Crew keine Jumps mitgenommen hat. Haben wir 4 Stunden loungen gegangen, dank der Amex. Das ist natürlich ganz nice, kann man sich da wenigstens ein bisschen aufhalten und so. Ja, und dann ging es zurück nach Frankfurt. War nämlich auch ganz geil. Auf der Hinfahrt, wir wollten gleich den ersten Flieger nehmen, um 9 Uhr morgens da irgendwie. Und wie es dann so war, stehst du auf, 5 Uhr, guckst in deine Bahn-App, in deiner gebuchten Fahrt. Ja, schade. Die Strecke ist irgendwie gesperrt, fahren keine Züge. Spontan ein Auto genommen. Das war wirklich wieder ein Hin und Her. Und apropos Hin und Her, habe ich dir schon erzählt mit meiner Standby-Aktivierung? Und dieses Standby 30 da?
Naja.
Das ist auch so eine Geschichte, Alter. Ich hatte Standby 30. Das heißt, wir sind dann da im Hotel untergebracht, direkt am Airport. Und du musst dann halt innerhalb von 30 Minuten musst dann ready sein, ne? Und ich hatte halt vorher schon reingeguckt, so, ja, welche Flüge finden statt. Und es waren 3 Flüge an dem Tag, die ich machen konnte nur, ne? Weil sehr viel mit einem anderen Flugzeugmuster geflogen wurde. Da ist schon so, okay, da kommt safe nichts, ne? Ich bin schon so drauf vorbereitet, dass ich dann da irgendwie um 13, 14 Uhr nach Hause scheißern kann. Und dann werde ich um 5 Uhr angerufen und dann auf das hin. Da weißt du ja schon, erstmal brauchst du so ein bisschen wach zu werden, dann so einmal kurz kommt der Schock, fuck. So, krieg ich einen Anruf.
Ja, boom, Seele Schock.
Boom, Seele Schock. Wo war das nochmal, ja? Von früher im französischen Bericht, ne?
Découvert, oui.
Découvert. Ja, liege ich da gemütlich im Bett klingelt mein Handy, werde ich so angerufen, dann sagen sie so, ja, wir brauchen sie ganz dringend für ein Ferry. Ich so, ah, okay, wohin? Ja, nach Hamburg, Hamburg ins Hotel, dann fliegt der Flieger einmal Kanaren hin und her und dann wäre Ferry nach Frankfurt. Das heißt, ich wäre abends natürlich auch nicht mehr nach Hause gekommen. Richtig kacke, ne? So. Einzig Gute war, ich konnte in Zivil fliegen, das heißt, ich musste nicht die Uniform anziehen.
Schön im Jogger.
Ich da schnell unter die Dusche gesprungen. Hier. Schlimme Sachen an. Schafferkost-Sandwich vorsagen oder so. Das ist so ein Cap oder so. Dann bin ich da hingescheißert, Kapitän kannte ich schon. Sind wir zum Flieger gefahren, alles fertig gemacht. 5 Minuten bevor es losgehen soll, kommt der Anruf, ja, Ferry ist gecancelt, geht jetzt nicht mehr nach Hamburg, sondern nach München. So, ah. Okay, interessant. So. Wir erstmal gewartet, bis die ganzen Sachen da waren für die Flugvorbereitung nach München. Habe ich da angefangen, das alles da so einzutippern. Kapitän meinte schon, ey, wir fliegen heute eh nicht mehr. Lass, ich muss nichts machen. Ich sage, ja, wenn es jetzt doch irgendwie losgeht, dann will ich das wenigstens halb vorbereitet haben. So, habe ich das alles vorbereitet. Und Hintergrund der ganzen Story war einfach, dass wir irgendwelche fliegertechnische Probleme hatten. Und dann sollte halt ein Flieger, dann sollten wir halt einen funktionierenden Flieger dahin bringen. Aber in der Zwischenzeit haben die es halt immer repariert und sowas dann auch nach München. Also wurde dann auch kurzfristig abgesagt, 10 Minuten bevor es losgehen sollte. Und Moral von der Geschichte war dann, dass ich dann um 7 Uhr schon nach Hause fahren konnte. Also eigentlich insgesamt ganz gut gelaufen. Aber da dachte ich auch, ey, was ist das hier für ein Hin und Her, ne? Vor allem auch, was das dann kostet, ne? Du fährst dann da irgendwie 2 Leute dann dahin, die dann da eine Stunde so einen Flieger an und wieder ausmachen und am Ende passiert gar nichts. Ja, aber war auf jeden Fall auch ein abenteuerlicher Tag, ey. Das war sogar noch vor dem Live-Event, war das, glaube ich. So lange ist das schon wieder her, ey.
Ja, Time
Fehlt.
flies.
Ja, ist echt schnell rumgegangen. Ja. Also Live-Event war auf jeden Fall eine coole Sache. Muss ich euch jetzt sagen, bin ich froh, dass das so gut gelaufen ist. Nochmal vielen Dank an alle, die da waren.
Yes, und wenn ihr Bock habt, 747 zu fliegen, fahrt nach Bensheim zur Fly 747.
Bensheim.
Jumbo-Düsen. Echt eine geile Location und wir haben ja mittlerweile auch ein Reel dazu gepostet. Da gibt es ein paar Insights, wie das Live-Event war.
Okay. Yes. Wollen wir einmal ganz kurz eine Pause machen, weil die Zeit hier läuft schon wieder runter?
Ja, kann machen.
Ja, dann machen wir das mal. In der Zwischenzeit, wenn euch die Folge gefällt, wenn wir euch gefallen, gebt uns doch 5 Sterne bei Spotify oder eurem Podcast-Provider und folgt. Folgt und liked.
Genau.
Ansonsten, ja, kurze Pause, bis gleich, oder?
Bis gleich. Jo, dann herzlich willkommen zurück bei Folge 95 nach der kurzen Pause, gell?
Eine kurze Pause, ja.
Wie sieht's aus, Florian?
Gut.
Hast du die Pause gut überstanden?
Ja.
Schön.
Gibt's so Leute, die immer so, die einfach so ja antworten, oder gut?
Gut, mir geht's gut.
Also, mich hat das voll so erinnert. Ich war letztens so im Fitnessstudio, wir haben da so eine Mail bekommen. Wenn wir irgendwie Geburtstag hatten, dann können wir uns da so einen Gratis-Shake und sowas abholen. Kriegst du 10% Gutschein und so. Da
Echt?
wollte
Ich hab
ich,
die gar nicht
also.
bekommen.
Echt nicht?
Wie Assi.
Sehr geil.
Den der erstmal auf den
Ja,
Tresen kacken,
du hast ja auch erst noch Geburtstag. Und war so, gehe ich da so hin, scheiße so zu denen, da in das Kabuff da rein, sag so, ja, hallo, ich hätte mal eine kurze Frage. Ich habe hier eine Mail bekommen wegen meinen Geburtstag hier mit einem gratis Shake und so. Ich wollte mal ganz kurz fragen, ob es möglich wäre, dass ich da eins nach dem Training mitnehme. Typ dreht sich so halb so von seinem PC so weg. Ja.
ja.
Wirklich so?
Ah, danke.
Warte so irgendwie, dass noch was kommt. Ich so. Ja, okay. Dann habe ich hier noch gesehen, ich habe so 10% Friseurgutschein. Bei dem und den Laden, wie läuft denn das, wenn ich den mich den in Anspruch nehmen will? Ja, einfach hingehen und die Mail zeigen. So, okay, alles klar. Danke, ja. Also ich war jetzt schon trainieren, könnte ich denn dann das Shake dann jetzt mitnehmen? Ja, ist kein Problem. Dann steht er so auf und geht so zu dem Automaten dahin. Und dann auf einmal war der mega nett. Also als er sich dann von seinem PC gelöst hat, dann so auf einmal so, ja, und wann war denn dein Geburtstag? Herzlichen Glückwunsch noch. Und welchen Shake willst du denn? Und so, dann war der auf einmal so in Quassellaune. Aber ich dachte so, hey, wie komisch, weil das ist dann so richtig unangenehm, wenn du so noch denkst, ja, kommt da noch was? Oder ist es dann so ein
Ja.
Ja gewesen? Und mich hat das dann so voll erinnert. Kennst du das, wenn so die Kabine ins Kopf kommt? Der Kapitän nicht mal so sein Headset irgendwie so zur Seite macht oder sich umdreht
Boah.
oder so. Einfach so, ja, hallo, wie sieht's denn bei euch aus? Kann ich euch noch irgendwie was bringen, was Gutes tun? Nee. Du denkst so,
Ja.
die ist jetzt extra hier nach vorne gescheißert, will sich irgendwie ein bisschen hier nett sein und uns was Gutes tun und dann wird hier nicht mal irgendwie so nach hinten geguckt.
Ja, das ist
Ja, ich
so
weiß ja auch.
unglücklich.
Habe ich ehrlich gesagt, aber eigentlich bisher, glaube ich, erst einmal erlebt, aber weiß ich nicht, ich finde das so komisch, ey, wenn dann so gar nicht drauf reagieren. Will
Ja,
ich
und dann
gerade
im
so ein bisschen
Briefing
dran
am besten
erinnern.
vorher noch sagen, aber kommt uns gerne immer besuchen. Ja,
Gerne
da
nicht
können wir
immer.
eigentlich mal eine Folge drüber machen, über das Cockpit-Briefing, fällt mir gerade mal ein. Vielleicht ist das ja mal ganz interessant tatsächlich. Weil ich finde, da gibt es auch immer so Themen, die werden immer angesprochen und ich finde es so langweilig. Es wird immer
Meinst du,
Turbulenzen müssen angesprochen. Oh, ich hasse es.
Cockpit-Kabine, meinst du jetzt?
Ja, wir können ja alles mit reinnehmen, aber mal gucken.
Ja, das ist doch eine gute Idee. Ich schreibe sofort auf unsere Themenliste, die noch prall gefüllt
Das ist
ist, die wir
gut.
aber irgendwie nie abarbeiten.
So,
Warum
Flo,
auch
dann machen wir
immer.
fertig hier, weil ich muss nämlich raus in die Sonne.
Ja, ich habe auch genug zu tun. Bleib mal ruhig. So, ich wollte jetzt hier noch mal erzählen, wie geil Finnland ist. Und zwar bin ich nicht nur nach Athen geflogen, sondern auch nach Finnland. Und das Erste, was mich ja schon mal völlig von den Socken gehauen hat. Ich morgens dann mit dem Bus zum Flughafen. Dann gehe ich da durch und ich bin 10 Minuten später in der Lounge mit Koffer abgeben.
Ja.
Ich so, das ist nicht mehr mein Fraport. Ich so, was ist da denn los gewesen? Da bin ich dann nach Helsinki geflogen und dann lag da einfach noch Schnee. Das war vor einer Woche. So ein riesen Schneeberg rum. Da dachte ich so, ach du Scheiße, ey, aber es war das erste Mal, meinte mein Kumpel dann, den ich da besucht habe, das erste Mal dieses Jahr, dass da wirklich richtig gutes Wetter war. Aber es lag da halt einfach nur Schnee rum. Auf jeden Fall krass. Und dann sind wir von da in die Innenstadt gefahren. Warst schon mal in Helsinki? Ja, du warst ja schon mal, ne?
Yes.
Wie fandst du's?
Ja, ist eigentlich eine ganz schöne Stadt, aber jetzt auch nichts Besonderes so, oder?
Nee, ist okay eigentlich, ne? Es sind so,
Ja.
ich glaube, 600.000 Einwohner, kannst ganz gut essen, die haben so kleine Markthallen da und so, ist direkt am Meer, ist ganz schön, paar
Aber ich
ganz
glaube,
schöne
so die
Gebäude, aber
Umgebung
jetzt.
ist halt eher schön, ne?
Ja, genau. Haben so einen riesen Park da und so. Also kann man schon mal machen, ist auf jeden Fall ganz nett. In Finnland fand ich an sich echt ganz schön, die Leute waren mega nett. Und was ich
Lachssuppe
da halt
essen.
krass fand, ja, diese, genau, die geile Lachssuppe da und so, wir hatten Rentier-Tatar, das war auch echt lecker. Und direkt am Hauptbahnhof auf jeden Fall, da ist eine Bibliothek. Und denkst du jetzt erstmal so, ja, Bibliothek, das stinkt langweilig so, ne? Würde ja in Deutschland kein Schwanz hingehen. Alter, und das war so geil da, war erstmal architektonisch übelst nice. Dann waren da alle, also von jeder Altersklasse waren da Leute, ne? Jung bis alt. Und der Grund dafür ist einfach, dass du da übelst viel machen kannst. Die haben so Räume so zum Spielen, also wo du dann so Spiele ausleihen kannst, da irgendwie zocken kannst. So PlayStation-Räume und sowas, wo du dann auch irgendwie mit deinen Freunden dann da irgendwie zocken kannst, dann haben die da einfach Tonstudios für Podcasts oder für Bands. Richtig geil. Kannst dich gratis einmieten und Dinge aufnehmen und so. Richtig abgefahren. So Meetingräume und natürlich halt so eine normale Bibliothek, ne? Mit so einer riesen Terrasse, irgendwie architektonisch cool gemacht, so viele Ecken, wo du dann doch irgendwie so ein bisschen für dich dann sitzen kannst und lesen kannst und so. Das fand ich mega. Also sowas in Deutschland, gut, würde in Deutschland wahrscheinlich nicht so funktionieren, weil es irgendwie mit ein bisschen Bildung und so assoziiert ist, aber ja, fand ich auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Und dann sind wir weiter so durch die Stadt gelaufen, witzig. Hast du die da auch mal gesehen, so die Studenten, wenn die da so rumlaufen und so ein bisschen Party machen und so?
Ne.
Jede Uni hat da so eigene Anzüge, also so Overalls in unterschiedlichen Farben. Und jedes Mal, wenn du dann an so einer Abendsveranstaltung teilnimmst, dann kriegst du da so ein Patch für. Das heißt, jedes Mal, wenn du da irgendwie abends mit Saufen warst, ist dein Anzug mit einem Patch voller. Und da waren manche, da war der Anzug auf jeden Fall gut voll gestickt, sag ich mal.
Und dann gehen die alle im Blaumann saufen, oder was?
Ja, aber halt alle im Blaumann von ihrer Uni sozusagen.
Witzig.
Und dann siehst du immer, ob du schon Veteran bist oder ob du noch Newbie bist sozusagen. Auf jeden Fall auch ganz geil. Und dann sind wir abends dann noch in die Sauna gegangen. Und das fand ich eigentlich, war so das krasseste, der heftigste Unterschied zu Deutschland. Bei Unscheiß, was nervt in Deutschland in der Sauna am meisten?
Rentner?
Ja, diese aggressiven Alten, die jedes Mal so, jetzt setz ihn frei. Das hat ja auch irgendwie so voll mit den ekelhaften Touch, finde ich, dass da so die ganzen, also überwiegend sind es ja Männer, dann so ultra alte Säcke dann da rumlaufen. Also gefühlt hat es dann so immer diesen Charakter so, ja, wie kommst du hier bei junge Mädels mal rein, ja, da ist ja auch schön textilfrei, ja, schön, zeig ja erstmal hier die Sauna, so, ne. So richtig räudig, ne. Also hat ja keiner, keine Ahnung, also mich fuckt das irgendwie ab in Deutschland, ich habe keinen Bock, vor allem wenn du jetzt hier, wo du ein paar Leute kennst und dann in so eine Sauna gehst, ist ja irgendwie weird, dann sieht man sich da, man läuft da nackig durch die Gegend und ich weiß halt nicht warum, weil in Finnland zum Beispiel ist das so viel geiler, Alter. Wir sind da in so eine Sauna hingegangen, erstmal direkt am Meer gelegen, gut, das geht in Deutschland jetzt natürlich nicht, ne, aber architektonisch wieder übelst das geile Gebäude. So, dann hast du da eine riesen Außenterrasse mit einer Bar, mit einem DJ-Bereich, dann ist da ein Restaurant, da haben wir dann dieses Rentier-Tatar da gefuttert, diese Lachssuppe da. Boah, dann gab's da noch so eine geile Süßspeise, ich weiß nicht mehr, wie die genau hießen, aber das waren so kleine, mit so einer creme gefüllten Teigdinger, warm.
Elcheier.
Also so ein kleiner Elch da drin, mega lecker.
Ja, lecker.
Auf jeden Fall.
Die sind ja süß, wenn man die lecker. Kleinen isst, sind sie noch süß, die werden erst später herzhaft.
Genau. Das Geweih hat so einen ganz geilen Crunch.
Ja,
Ja, und dann, ja, schon mal mega geil gewesen, voll viele junge Leute dann auch da gewesen, da im Restaurant mit einer Bar gab's dann da, dann gehst du einfach rüber und nebenan ist dann quasi diese Sauna, so, dann gehst du da hin, kriegst Handtücher, kriegst du alles, ziehst dich um, aber halt eine Badehose an, so, dann gehst du da raus, dann stehen da überall so Kamine, so kleine Stellen, auch eine Bar in der Sauna, das heißt, du kannst dir da schön hier Bierchen holen oder so, setz dich in die Sauna, kannst du auch ganz normal reden, stört keinen, ne? Also kannst du einfach quatschen so, das ist nicht so regelbasiert wie in Deutschland, das ist nicht so, ja, wenn du jetzt in der Sauna bist, dann musst du richtig schwitzen, 10 Minuten musst du durchhalten und hier wird nicht geredet. Ne? So, einfach so, keine Ahnung, voll entspannt. So, dann gehst du da raus, kannst direkt da Eisbaden ins Meer, das Wasser hatte so 5, 6 Grad, haben wir natürlich erstmal einen kleinen Contest gemacht, wer länger durchhält. Ich glaube, ich war da so 1,5 Minuten drin oder so. Ey, mir war so kalt danach. Richtig krass. Ja, und dann sind wir da raus, haben uns da schön in den Kamin gesetzt. Wir haben beide jetzt gerade 3 Monate alkoholfrei, deswegen natürlich nur alkoholfreies Bier. Aber haben wir uns dann da hingesetzt vor den Kamin, ein bisschen gelabert. War ultra entspannt. Also es hat übelst Bock gemacht. Und scheiße, so eine Sauna in Deutschland würde ich auch viel lieber hingehen als, wir haben jetzt hier auch so eine Saunalandschaft bei uns nicht weit weg. Aber irgendwie, weiß ich nicht, in Deutschland catcht mich das nicht so, aber da fand ich es richtig geil. Also hat echt Ultralaune gemacht. Könnte sich Deutschland mal eine Scheibe von abschneiden, wie von allen Sachen in Finnland. Also Ich habe da auch so einen Tagespass für ein Gym gehabt, geht alles per App, lädst die App runter, zack, kannst du alle Türen mit aufmachen, kannst du einfach rein. Wenn du tanken willst oder Autowäsche, kannst du einfach so eine App von der Tankstelle, kannst damit bezahlen, buch das automatisch ab, kannst Autowäsche machen. Auch einfach über die App. Richtig geil. Also Finnland hat mir gut gefallen. Waren leider nur 2 Tage. War ein Tag insgesamt, so 24 Stunden. Aber war echt eine runde Sache.
Das freut mich.
Ja.
Hört sich gut an.
Ja, würde ich sagen. Wir müssen
dann
da was
machen. Müssen wir jetzt bald so eine Bibliothek machen. Die Fensterplatz-Bibliothek.
Ja, und dann die Fensterplatz-Sauna nebenan.
Genau.
Natürlich textilfrei.
Klar, muss ja was zu sehen haben, ne?
Ist so, na gut, mein Lieber. Dann genieß mal Norwegen, würde ich sagen.
Jo, mache ich. Ich durfte diese Woche mein Medical erneuern, hab's geschafft. Ich darf ein Jahr wieder fliegen, bin healthy as fuck.
Hatte ich übrigens auch.
Ja. Du bist auch healthy as fuck, ist gut. Ich will noch ganz kurz
Gesundheitsmensch.
Ein Grußwort loswerden. Und zwar hatten wir einen Besucher bei uns bei dem Live-Event, der seinen Einstellungstest hatte und der hat uns geschrieben, dass er tatsächlich bestanden hat. Also an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Haben uns auch sehr darüber gefreut,
dass wir
das gelesen haben. Richtig gut. Genieß es und du hast dein Medical jetzt noch vor dir und dann will ich noch einmal was sagen und zwar Genesungswünsche hier loswerden. Wir haben nämlich auch eine Nachricht erreicht von einer Hörerin, die jetzt leider an Krebs erkrankt ist. Also Gott sei Dank heilbar, aber ja, manchmal kriegt man dann auch so Nachrichten und da steht dann halt drin, dass wenn wir hier unsere Scheiße ins Mikro labern, dass das bei dem einen oder anderen dann doch dafür sorgt, dass der Tag ein bisschen besser ist. Das ist natürlich immer ein sehr, sehr schönes Gefühl und an der Stelle einfach kurz nochmal die besten Genesungswünsche für dich und viel Kraft und dann hoffen wir mal, dass du bald wieder gesund bist und dann deine Bucketlist, die du dir jetzt aufschreibst, die Top 3 Dinge, die du noch erledigen willst, auf jeden Fall schnell machen kannst und dann wieder gesund und munter durchs Leben gehst. Und genau, wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Wie gesagt, jetzt kommt das Interview mit SheRamp Agent in Hannover. Bleibt auf jeden Fall dran und wir hören uns in 14 Tagen wieder, ne?
Genau, so ist es. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ja, wir haben heute mal wieder einen Gast bei Fensterplatz und ich kenne ihn schon, aber aus einer anderen Show quasi. Und heute ist aber nicht das Problem, dass er versucht, uns irgendwas vorzulügen, sondern er ist halt wirklich in wahrer Mission, sage ich mal hier. Ich sage herzlich willkommen und gebe dir gleich mal das Wort, dann kannst du dich mal vorstellen und mal versuchen, die Wahrheit zu erzählen.
Ja, danke für das nette Intro, dass ich gleich hier als Lügner dargestellt werde. Nein, wir kennen uns ja von einer anderen Show.
Weißt du, ich muss ja meine Ehre noch ein bisschen verteidigen, du kennst es doch.
Ja, also es war schon unangenehm für dich danach, nein, ne? Obwohl du denen versucht hast zu helfen, aber ich muss auch sagen, die haben es mir auch leicht gemacht. Ne? Die haben mir nicht so schwere Fragen gestellt und das war ein ereignisreicher Tag, der gut für mich ausging.
Das stimmt, ja. Und wie gesagt, ich gönn's dir vom Herzen. Du hast ja schon gesagt, du hast das Geld gut angelegt. Also.
Oh, ich stehe zu meinem Wort, das Bier geht noch auf mich beim nächsten Overlay hier in Hannover.
Sehr gut, ja, sehr gut.
Ja, ich, wie man schon gehört hat, ich komme aus Hannover. Ich bin hier am Flughafen Hannover beschäftigt. Aschkan ist mein Name, 31 Jahre alt. Bin jetzt seit 2020 am Flughafen Hannover. Wir haben uns ja, wie du schon erzählt hast, in einer anderen Show kennengelernt. Und da dachte ich mir, ich schreibe dich mal an und frag dich mal, wollen wir nicht ein bisschen drüber quatschen, wie es vielleicht von der anderen Seite aussieht, das Ganze, ne? Ihr erzählt ja mal so schön, was für mich auch sehr interessant ist, wie das Leben so als Pilot dargestellt wird. Aber ich finde immer, viele Piloten haben so gar nicht das Bild, was alles eigentlich so dahinter steckt in so einem Turnaround. Weil ihr seid ja für euren Turnaround zuständig, dass ihr die Maschine wieder pünktlich dreht und wegkommt. Und wir haben ja da, der Rattenschwanz ist viel, viel größer, was da alles drunter hängt. Und ich dachte, vielleicht ist es für eure Zuhörer auch interessant, mal zu sehen, welche Jobs es denn noch so alles gibt und was alles noch so dahinter steckt.
Ja, auf jeden Fall. Genau, das ist ja so ein bisschen auch unser Ansatz hier. Wir wollen ja auch also auch das natürlich, was du gerade schon gesagt hast, diese ganzen Sachen, die im Hintergrund laufen, so ein bisschen beleuchten. Und jetzt, ich mache mal ganz kurz dieses größere Bild auf. Also wir waren beide zusammen bei Nahim, wo es darum ging, quasi zu erraten, wer Pilot ist. Du hast letztendlich gewonnen, also sie haben sich für dich entschieden. Und letztendlich haben sie auch gar nicht so Unrecht, weil du natürlich die Pilotenausbildung ja auch, ich sag mal, fast komplett durchlaufen hast. Also dir fehlt ja jetzt noch dieser letzte Schritt im Prinzip fürs Type Rating. Deswegen, also dein Wissen ist ja auch sehr, sehr ausgeprägt in allen fliegerischen Bereichen und jetzt zusätzlich, du hast gerade gesagt, du bist bei der AHS in Hannover und du bist Ramp Agent, also du kümmerst dich quasi um die ganzen Abfertigungsprozesse um das Flugzeug, ja, also womit wir Piloten jetzt vielleicht, ja, sag ich mal, wir kümmern uns ja hauptsächlich um den fliegerischen Teil, aber das, was da rumläuft, das läuft dann so ein bisschen nebenher. Kannst du vielleicht einmal so grundsätzlich beschreiben, wie so ein typischer Arbeitstag bei euch aussieht?
Klar, was ich vorab sagen möchte, fliegerisch war Corona für mich ganz, ganz scheiße, dadurch, dass ich halt die Ausbildung nicht beenden konnte. Aber in dem Sinne, dass ich mein Fachwissen erweitern konnte, war es genial eigentlich. Weil ich habe kurz vor Corona in der Passage bei AHS angefangen. Ups. Weil ich auf der Rampe wurde halt einfach gerade keiner gesucht. Ne? Und da habe ich gesagt, ja, okay, guckst du dir mal Passage an, hab Check-in, Boarding, alles gemacht, Lost and Found, mir das angeguckt. Leider wurde mein Vertrag nicht verlängert während Corona, weil du hast ja selber das gesehen, ging nichts, gar nichts, außer vielleicht Frachtflüge und die Post hier in Hannover. Bin dann zur Fracht gegangen, hier in Hannover und konnte da nochmal den Eindruck gewinnen, wie es den Leuten da geht, was dahinter steckt, welche Regularien es da gibt und wie viel doch dahinter steckt, als einfach nur so eine Palette mit Fracht loszuschicken, wo du ein Netz drüber wirfst und dann sagst, ja hier, ich habe hier mal 500 Kilo, das muss man mit. Und als ich dann zurückgehen konnte zu AHS, da war ich auch sehr dankbar für, bin ich ja dann im Ops als Rampagent gelandet. Mittlerweile bin ich aber auch Load Controller. Sprich, ich berechne die Beladung, die Verteilung der Gewichte. Und ich habe viele Freunde und sehr, sehr gute Bekannte auch bei den Bodenabfertigern, also bei den Ladern jetzt selber. Und da auch nochmal viel Fachwissen mitnehmen können, wie es bei denen läuft und wie es denen vor allem geht. So, falls ich jetzt mal ein bisschen ausschweife und ein bisschen was von da erzähle, das kommt nicht von irgendwo, sondern ich habe das tatsächlich selber erlebt halt. Als Rampagent war es der Tagesablauf als Rampagent. Du kommst halt zum Dienst, du erfährst dann in dem Moment, okay, das steht heute an für mich. Ne? Ich habe die und die und die in Flieger. Und zu, also jetzt abgesehen vom Winter, ne, da ist der Flugplan ja ein bisschen beschränkter. Jetzt im Sommer kannst du dir zu 100% fast sicher sein, dass der Dienst nicht so endet, wie er geplant ist. Weil du hast ja dein schönes Programm, wo dann drin steht, wo du siehst, ja, ich muss dann und dann den Flieger machen, dann den Flieger machen. Aber du kennst es selber, der Flieger kommt nie dann, wenn er getimt ist. Er kommt immer später.
Oder er kann nie gehen, wenn er gehen soll, ne?
Genau, oder kann nicht gehen, weil es kommt ein Slot rein oder es fehlen Passagiere, die Koffer haben. Und du weißt ja, du kannst ja nicht einfach losfliegen, wenn ein Koffer an Bord ist, wo der Typ
leider nicht,
oder die Frau dazu nicht da ist. Gut, dass es nicht so ist, ne? Das ist ja auch so ein Sicherheitsmanko, was ganz gut ist für die Fliegerei, für die Sicherheit der Fliegerei. Aber für uns dann in unserem Time-Management total beschissen, den Worten zu sagen. Und es ist halt jeden Tag was Neues. Also du kannst nicht sagen, ich komme morgens hin, mache das und gehe abends wieder. Wir arbeiten in Dreischicht. Wir haben hier Nachtbetrieb auch am Flughafen. Ich finde die Nachtschicht am interessantesten, weil 60% des Flugaufkommens im Sommer tatsächlich bei uns nachts stattfindet. Mhm. Auch wenn die Variation der Destination die letzten Jahre nicht groß da war. Aber dieses Jahr ändert sich das nochmal. Eurowings startet da ganz groß durch. Und auch andere Airlines haben sich angekündigt, viele Ziele hier abzufliegen. Also es ist immer was Neues. Du kannst dich gar nicht drauf vorbereiten. Theoretisch gehst du hin, kümmerst dich drum, dass die Maschine vernünftig ausgeladen wird, dass sie vernünftig so, wie sie der Load Controller, also ich jetzt mittlerweile, die berechnet hat, genauso beladen wird, die Passagiere kommen, die Fracht wird eingeladen, Tür geht zu und geht raus. Aber dabei bleibt es nie, weil es kann immer passieren, Technik oder Medical Emergency oder ein Crewmitglied fällt aus oder hinter. Es passiert immer was. Das sind so die gängigsten Sachen, also die seltensten Sachen, sag ich mal, dass man ein Crewmitglied ausfällt oder dass jetzt mittlerweile geht das mit den Passagierkontrollen, kurz nach Corona oder letzten Sommer war es doch ein bisschen schlimmer, als es jetzt zur Zeit gerade ist und es tendiert auch dazu, dass es besser wird. Die meisten Probleme liegen halt am Personalmangel tatsächlich gerade, dass du auf der Position stehst, du begrüßt die Crew und sprichst mit denen kurz, briefst kurz den Turnaround, wie wir es haben wollen und gibst dann halt die Information so, ja, ich habe aber leider keine Ladecrew. Oder es ist alles fertig, aber wir müssen jetzt eine halbe Stunde auf den Pushback warten, weil es gibt heute leider nur 2-3 Pushback-Fahrer und die sind alle woanders. So, das ist das dann, wo auch viele Piloten einfach kein Verständnis haben und uns Rampagenten dann so in der Schuld sehen, was sie verstehen kann auch andererseits. Wir sind der Ansprechpartner vor Ort, wo wir halt aber gar nichts für können. Weil weder wir noch die Bodenabfertigungsdienste, die können sich in zwei teilen und den Leuten, also die Maschinen schneller rauswischen. Ne? Und die Lader, das ist wirklich großen Respekt vor diesem Job, was die alles leisten, in welcher Zeit die das leisten, unter welchem Stress. Bei einer Lufthansa, okay, das ist ein bisschen entspannter mit den Containern und hin und her. Aber wenn dann eine Sun Express Diyarbakir kommt mit 300 Koffern bei 180 Paxen, kannst du dir vorstellen, dass nicht jeder Koffer auch 32 Kilo wiegen wird oder es sich nicht bei jedem Stück, was mitkommt, um einen Koffer handelt, sondern vielleicht auch mal eine Tüte, die zusammengeklebt wurde oder ein Teppich oder hin und her. Und von der Fracht ab ganz abzusehen. Ne?
Ja, es ist schon ganz viele Sachen angesprochen. Also ich meine grundsätzlich, oder wenn ich kurz darauf eingehen darf, so aus Pilotensicht oder beziehungsweise aus Airline-Sicht, ist es natürlich insofern so, dass auch die Airline Kunde ist, ne? Dementsprechend kann man das natürlich schon nachvollziehen. Also ich meine, klar, für Personalmangel kann niemand was, aber letztendlich hat das Unternehmen ja gesagt, okay, wir können euch abfertigen. Also das heißt, die Airline hat einen Vertrag letztendlich mit dem Bodenabfertiger ja abgeschlossen. Und was dann jetzt passiert, ist im Prinzip, die Vertragserfüllung passiert nicht. Und das führt dann natürlich im Airline-Betrieb zu Verspätungen. Und die Airline wird letztendlich vom Kunden natürlich dafür verantwortlich gemacht. Dementsprechend ist es natürlich nicht schön, wenn das nicht funktioniert. Aber klar, es bringt dann auch nichts, wenn man sich da gegenseitig anfetzt, weil letztendlich sind das halt Management-Entscheidungen. Das ist ja nicht die Entscheidung desjenigen, der dann da auf der Rampe arbeitet, ne?
Eben. Vor allem, da hängen ja auch viele Unternehmen aneinander, ne? Viele ja. kommen nach Hannover zum Beispiel und denken, ich gehöre zur gleichen Firma wie der Bodendienstleister oder wie die Frachten hin. Das sind alles unterschiedliche Firmen und ich habe halt keinen Einfluss drauf, zu entscheiden, welcher Pushback wohin zuerst fährt oder welches Team, Ladeteam, an welcher Maschine zuerst entscheidet. Ne? Da seid ihr bei Lufthansa im Luxus, ihr seid hier in Deutschland vor allem Premium-Kunde, ne? Da wird schon viel Wert drauf gelegt, dass eure Maschinen pünktlich gedreht werden. Aber da sieht es halt mit anderen Fluggesellschaften, da möchte ich jetzt keinen Namen nennen, nicht so aus. Ne? Da wird es, da hieß es ja, das hat jetzt erstmal keine Priorität. Hm. Ja? Und denen das einfach das Wissen zu vermitteln, ey, das ist gar nicht meine Entscheidung. Auch wenn ich wollen würde, könnte ich es nicht ändern, ist halt auch schon manchmal anstrengend und anspruchsvoll.
Ja. Jetzt können wir mal vielleicht so exemplarisch das einmal durchgehen. Also so Status. Beladung, sage ich mal. Nehmen wir mal so einen ganz normalen 0815-Flieger hier, 737 oder A320. Wie sieht dann dieser konkrete Ablauf bei dir für einen Flug aus? Also wenn du jetzt, du wirst ja wahrscheinlich die einerseits das Team koordinieren, aber auch gleichzeitig irgendwie planen müssen, wie du was einlädst, ne?
Ja, also aus Load-Controller-Sicht gucke ich mir zuerst an, wenn ich zum Dienst komme, welche Flüge ich habe. Und jetzt sagen wir mal, wir haben eine Flugnummer XY von Hannover nach Antalya und es handelt sich um 737. Ja? Dann kommt es erstmal auf die Airline an, was für eine Airline ist es. Jede Airline möchte seine Fuel Efficiency so nutzen, wie sie wollen. Ne? Die möchten ungefähr einen Trim von 22 haben oder 24 oder 25 und danach richten wir uns dann. Die haben auch hier Standardbeladung. Und das können wir aber halt nur gewährleisten, wenn die Maschine voll ausgebucht ist. Ne? Dann kann man so eine Standardbeladung bei einer 737 ist es meistens ein Drittel vorne, zwei Drittel hinten durchführen. Ist das nicht der Fall, muss ich halt gucken, wie verlade ich das Gepäck analog zum Seating der Passagiere, weil es steht ja meistens schon vorher fest. Die meisten sind ja schon online eingecheckt, sodass ich diesen Trim erreiche, damit das Flugzeug so effizient wie möglich im Fuel-Saving-Bereich ist. Ne, dass nicht nachgetrimmt werden muss, du weißt es selber, desto mehr du nachtrimmst, desto mehr verbrauchst du auch an Kerosin, dass es halt so kostengünstig wie möglich gehalten wird, aber immer noch sicher ist, ne? Sprich Ground Stability. Manchmal ist es vielleicht besser, alles hinten zu laden, kannst du aber nicht machen, weil sobald die Maschine ankommt, kann es sein, dass die Passagiere vorne aussteigen, vorne ist keine Fracht drin und das, das Heck sitzt auf, ne? Ist halt auch nicht schön dann, ne? Ist Gott sei Dank, ich hoffe mal auf Holz, mir noch nicht passiert. aber das ist halt der erste Schritt, zu gucken, wie verlade ich das Ganze, damit ich viel effizient fliege. Ne?
Ja.
Dann aus Sicht des Rampageddon, man kriegt die Beladung, man geht an die Maschine, spricht kurz mit dem Team ab, die Maschine kommt so und so rein, wir haben auf der und der Position vielleicht Fracht, das bitte berücksichtigen, ne? Nicht, dass das beim Passagiergepäck landet. Und wie wird die Beladung, wie beladen wir die Maschine? Ne? So und so viel Pieces nach vorne, so und so viel Pieces brauche ich da. Dann gibt's natürlich auch Airlines zum Beispiel, auch wie ihr Lufthansa oder wie Turkish Airlines oder hin und her, die haben halt Transfergepäck. Ich möchte Lokalgepäck da haben, Transfergepäck nach hinten haben, weil es hat höhere Priorität. Das muss zum nächsten Flug. Lokalgepäck hat nicht so hoch. Hier habe ich Prio und hin und her. Man spricht erstmal über das Ganze. Dann der nächste Schritt ist, erstmal hoch zu euch zu kommen dann, sobald die Maschine on-block ist. Also bevor ich hochkomme zu euch, mir erstmal visuellen Eindruck des Flugzeuges zu machen. Ich gehe auch einmal rum, so wie ihr es macht. Insgesamt passiert das ja dreimal. Einmal bei Ankunft, einmal macht ihr es ja als Crew und einmal nochmal kurz vor Abflug als letzter Mann gehe ich nochmal rum und gucke, ob das Flugzeug irgendwelche visuellen Beschädigungen aufweist, ob die Reifen intakt sind, ob ich irgendwo die Leaks erkennen kann, wie oft ich schon einen Birdstrike gesehen habe bei Ankunft oder gemerkt habe, okay, das ist kein Kondenswasser, was hier gerade runter tropft, sondern das ist Öl. Das ist halt auch sehr wichtig, weil es bringt nichts, eine Maschine fertig zu haben mit Türen zu und dann auf einmal liegt irgendwo Öl raus oder der Reifen muss gewechselt werden. Ne? Dann sprechen wir kurz miteinander mit der Crew, ja, so und so, wir erwarten so viel Passagiere, so und so viel Fracht, so viel Gepäck, damit die Crew auch ihre Berechnung machen kann, weil natürlich, desto voller das Flugzeug, desto schwerer, desto mehr Fuel wird gebraucht, desto leerer, desto weniger und jedes, du weißt selber, jedes Kilogramm Fuel an Bord kostet Geld, wenn man damit unnötig fliegt. Ne? Man könnte natürlich die die Tanks voll tanken, dann ist man auf der safen Seite, aber man verbrennt unheimlich viel Geld, ne?
Das stimmt, ja.
Und da geht's so meistens mit der Kommunikation der Crews los, ne? Dass die ihren Flugplan nicht haben oder dass sie schon einen Slot haben und dann verstehen sie nicht, wenn ich ihnen sage, ja, okay, zwar sagen wir mal, die Maschine hat einen Slot in 2 Stunden, ne? Das ist, Slot ist ein Zeitfenster, was vorgegeben wird, von 15 Minuten, wo die Maschine in der Luft sein muss. Ne? Früher geht's nicht und später geht's auch nicht. Meistens liegt's hier in Norddeutschland, liegt's eher hauptsächlich an ATC Capacity, also dass es nicht genug Fluglotsen gibt oder Luftraum, vielleicht vom Ankunftsort, wenn man zum Beispiel nach Antalya geht im Sommer, ne? Da ist ja auch richtig was los, ist einfach zu voll, deswegen koordiniert man das Ganze mit Slots. Und wenn ich dem Kapitän sage, lasst uns nochmal ein Procedure machen, das heißt einfach ganz normal alles einsteigen, dann die Tür zu machen und versuch mit einer Ready-Message, die du an die ATC schicken kannst und sagst, hey, ich bin jetzt schon fertig, wenn ihr ein Zeitfenster habt, wo ich noch raus kann, würde ich gern früher raus. Verneinen sie das ja oft und sagen, nee, wir haben ja erst einen Slot in 2 Stunden und hin und her und hören auch nicht so auf uns, wenn ich sage, ja, hatten die 10 Maschinen vor euch auch und sind alle trotzdem 2 Stunden früher wieder raus. Und verstehen nicht, was dahinter steckt, dass es nicht dadurch ist, dass ich sage, ja, okay, dann müssen wir halt hier warten, sondern dass ich weiß, dass in 2 Stunden ich keinen Boarding-Agenten mehr habe, dass ich in 2 Stunden Probleme haben werde, einen Pushback zu organisieren oder wenn es einfach nur ein Brückenfahrer ist, der die Brücke abziehen kann, dass das die ganzen Probleme dahinter stecken, ne, und nicht verstehen wollen, dass es nicht nur darum geht, jetzt diese Tür zu machen und zu warten mit den Passagieren, sondern dass diese ganzen Kalkulationen der Teams einfach dann nicht mehr hinhaut und ich dann nicht garantieren kann, dass sie überhaupt den Slot, den sie dann haben, erwischen können.
Ja, ist natürlich immer ein zweischneidiges Schwert. Also das ist tatsächlich so aus meiner Erfahrung relativ gemischtes Fazit. Also ich habe auch Slot schon 2 Stunden ausgesessen. Und ganz häufig ist airline-seitig dann auch tatsächlich die Ansage, dass man wirklich, wenn der Slot erst in 2 Stunden ist, dass man die Gäste noch nicht einsteigen lässt. Einfach weil ja dann 180 Gäste an Bord sitzen, die dann im Zweifel 4-5 Stunden am Flieger hocken. Also muss man ein bisschen abwägen zwischen Passagierkomfort und der Wahrscheinlichkeit, dass es besser wird. Aber es ist natürlich interessant, das jetzt mal aus deiner Sicht zu sehen, weil natürlich ist es so, man denkt sich dann, okay, dann wird schon irgendjemand auftauchen, aber dass das alles so spitz auf Knopf kalkuliert ist, das ist einem dann natürlich als Pilot, der ja immer nur sein eigenes Flugereignis sieht, nicht so klar, ne?
Ja, vor allem, bevor ich überhaupt der Cockpit-Crew sage, so, lasst uns jetzt normal weitermachen, das Slot wird sich verbessern, habe ich ja meine Referenzen. Erstens weiß ich, woher kommt der Slot? Was für ein Slot ist das? Ist das wegen dem Wetter vor Ort? Ist das wegen dem Wetter auf der Route? Ist es wegen ATC Capacity oder woran liegt es? Dann habe ich vorab schon mit der Company gesprochen. Wir hatten das letztens erst den Fall mit der Pegasus, die hatte einen Slot 3 Stunden später. Da habe ich vorab natürlich mit dem OCC von Pegasus angerufen und gesagt, ey, das Slot kommt bei euch, von euch aus. Woran liegt es? Und dann hieß es, ja, das Wetter hier in Istanbul ist so schlecht gerade und es ist keine Verbesserung zu sehen innerhalb der nächsten 2 Stunden. Daher der Slot in 3 Stunden. Kann ich davon ausgehen, okay, es macht keinen Sinn, jetzt vorab zu boarden, weil der Slot wird sich nicht verbessern, hundertprozentig nicht. Aber wenn ich weiß, dass es zum Beispiel ein Slot bei Bremen Radar nicht genug Fluglotsen sind und die anderen letzten 9 Maschinen, die rausgegangen sind, haben aus dem gleichen Grund einen Slot gekriegt, dann verschweiß ich, okay, der wird sich verbessern, weil es die letzten Male auch so war. Klar kann es natürlich dazu kommen, dass es dann nicht so ist. Im Worst Case, man mit dem Paxton 2 Stunden im Flieger sitzt und ich weiß, Passagiere können sehr unangenehm werden, wenn sie warten müssen. Aber ich habe schon alles erlebt, das glaubst du mir nicht. Aber ich versuche halt da so dieses Mittelmaß zu finden, auch als, weil ich auch dafür verantwortlich bin. Ich will ja für alle das Beste, für den Passagier, für die Crew. Ich habe das Verständnis für den Passagier, dass er nicht 2 Stunden im Flieger sitzen möchte. Der eine möchte rauchen gehen, der andere möchte sich frei bewegen, kann vielleicht nicht so lange sitzen, der Flug an sich schon anstrengend. Und die Crew möchte natürlich auch nicht mit unruly Passengers dann irgendwann umgehen, 2 Stunden, weil der Passagier nicht das Verständnis hat, warum warten wir so, wie wir es haben. Da versuchen wir halt immer so das Beste rauszuholen für alle Beteiligten. Da wünsche ich mir eigentlich manchmal für den Crews einfach nur, dass sie uns mehr Vertrauen schenken. Verstehen, okay, der weiß, was er da tut und nicht, manchmal ist es so von oben herab. Mit vielen Crews kannst du auf Augenhöhe agieren. Und bei einigen Crews von speziellen Airlines teilweise, das sind Kapitäne, die seit 40 Jahren fliegen, die lassen sich dann von ihrem 33-Jährigen nichts erzählen, der Rampagent ist. Oder so, ne? Wo du sagst, ja, okay, dann sitzt es halt aus, hör nicht auf mich, du wirst ja sehen, wer am Ende recht hat.
Ja, das ist gut. Ich meine, ich kann jetzt auch nicht für Kollegen sprechen. Ich hoffe, dass ich das im Alltag anders mache. Letztendlich hört sich das jetzt aber für mich schon so an, dass du jemand bist, der sich da auch viel Gedanken macht. Ich kann so aus meinem eigenen Tun sprechen und ich meine, ich fliege jetzt auch schon seit 7 Jahren. Es ist nicht immer so, dass die Rampagenten so tüchtig sind. Also ich erlebe das auch teilweise anders. Also wir als Crew, also nur mal jetzt als Beispiel, ja. Also wie oft müssen wir dann den Rampagenten dran erinnern, ja, können wir dann die TOBT ein bisschen vorziehen, damit wir vielleicht ein bisschen früher raus können, wenn jetzt keine Ahnung, wenn wir nur 60 Gäste haben und irgendwie 10 Minuten vor der geplanten Zeit dann vielleicht los könnten oder so. Das sind jetzt nur so kleine Beispiele, ne? Aber es gibt ja auch Kollegen, die sind jetzt nicht ganz so auf Zack wie du. Aber es ist, keine Ahnung, es gibt auch Cockpit-Crews, die sind verschlafen und so. Deswegen, also ich denke, respektvoll zusammenarbeiten sollten dann irgendwie alle. Und ich meine, das Wichtige ist ja, dass man die Informationen austauscht. Also wenn du deine Informationen weitergibst und der Kapitän entscheidet letztendlich, er will das anders machen, ist ja auch sein gutes Recht, dann muss er halt mit den Konsequenzen klarkommen. Aber du hast dann in dem Fall ja deinen Soll erfüllt in dem Sinne. Ja, aber es ist immer schwierig.
Ja, im besten Fall ist es halt auch so, dass wir tatsächlich nur einen Flieger gleichzeitig haben. Praktisch sieht das halt anders aus. Vor allem jetzt im Sommerpeak, ne, wenn dann auf einmal alles gleichzeitig kommt, ne, Terminal C bei uns mit den Non-Gen-Flügen komplett voll steht und teilweise da Maschinen, das kam jetzt in dem Sommer nach Corona sehr oft vor Stunde, anderthalb auf dem Taxiway stehen, weil keine Parkposition frei ist einfach. Dass wir da hin und her jonglieren müssen. Ne? Das ist auch der andere Aspekt, dass wir halt nicht nur in Anführungsstrichen mit einer Crew rumschlagen müssen, sondern im schlechtesten Fall vielleicht mit drei Crews. Ne? Und unsere Aufgabe ist ja halt auch nicht nur, jetzt hier habt ihr eine Beladung, so und so wird das Ding geladen und so, jetzt geht die Maschine raus, ich gucke nochmal drüber und lasse sie mit dem Headset raus, sondern passiert jetzt bei Schengen-Flügen nicht so oft, aber bei Non-Schengen-Flügen, dass wir einen Security-Hole-Check machen müssen, dass wir bei einem A320, du weißt, wie viele Klappen A320 draußen hat, jede einzelne öffnen müssen, die nicht versiegelt ist, und glaub mir, kaum sind versiegelt, kontrollieren müssen auf verbotene Gegenstände oder ob da irgendwas manipuliert wurde oder hin und her, dass wir das Crew zum Beispiel ankommen und sagen, ja, wir würden gerne sofort boarden mit Passagier und das Einsteigen mit Passagierbedienung. Und denkst du so, ja, aber bringt halt nichts, wenn das Cleaning noch drauf ist. Und wenn ich jetzt in Hannover zum Beispiel, ist es so, wenn du mit Passagieren boarden möchtest, müssen zwei Fluchtwege da sein. Es muss eine Kommunikation zwischen Rampagent und Pilot da sein. Ich muss eine Blick- und Hörverbindung zum Piloten haben und eine
Wenn du
Blickverbindung zum
tankst,
Körper.
gleichzeitig meinst du?
Genau, genau. Das sind und viele Faktoren, die dazu gelten noch. Und wenn ich ihm dann sage, es bringt nichts, es wird uns keine Zeit sparen, weil die zweite Treppe wird nicht hier sein, bevor das Tanken fertig ist, um gleichzeitig boarden und tanken zu können. Wir verstehen das auch nicht. Ne? Klar kann ich verstehen, dieses Argument von dir ist, ich weiß nicht, wie es auf anderen Stationen aussieht, dass vielleicht einige Kollegen da nicht so die, ich sag mal, Ambition dazu haben oder das Verständnis dazu haben oder wollen. Für viele ist dieser Beruf auch einfach nur, ey, ich mache das mal, weil ich Bock drauf habe oder ich will ja eigentlich was ganz anderes machen, aber Flughafen möchte ich auch mal erleben. Was auch nicht schlimm ist, ne, so eine Durchreise mal beim Flughafen. Ich habe auch ganz viele Kollegen, die auch Piloten werden wollen. Die sagen, oder der eine Kollege von mir, dessen Vater ist Kapitän bei der Eurowings. Und der hat bei uns angefangen, weil sein Vater auch zu ihm meinte, so, geh mal zur AHS, da lernst du ein bisschen was, da verstehst du ein bisschen, was noch alles dazugehängt. Und da machst du eine Ausbildung, hast ein viel, viel größeres Fachwissen von Anfang an, was du mit in diese Ausbildung mit reinbringst. Ne? Und wir sind auch kein Böse, der so 2, 3 Jahre bei uns ist und ein bisschen Erfahrung sammelt und dann halt einen anderen Weg einschlägt. Ne? Dadurch profitieren wir halt auch. Ne? Ich lerne viele neue Menschen kennen, viele neue Leute, die mit ihren Wünschen, und das ist halt total interessant auch dahinter. Ne?
Also ich kann, also es ist ganz interessant, dass du das nochmal angesprochen hast jetzt mit dem Betanken auch von Passagieren. Also das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Wir als Piloten müssen uns ja vor jedem Flug immer dann auch quasi angucken, was gilt jetzt an dem Airport. Und das ist wirklich von Airport zu Airport, von Land zu Land nochmal anders. Und dementsprechend, das ist halt wirklich schwierig, weil wir ja intern auch nochmal Vorschriften haben, wie so ein Betanken mit Gästen ablaufen. Also wenn das Betanken läuft, während Gäste einsteigen, müssen halt besondere Sicherheitsvorkehrungen angepasst sein. Das hast du gerade auch schon gesagt. Also echt interessant, dass das so lokal, dann die Airline, dann vielleicht nochmal das Land. Also es ist echt Wahnsinn, wie viele verschiedene Vorschriften es dann quasi zu vereinen gilt. Ja.
Ja, jetzt stell dir vor, du musst für dich du bist ja bei der Lufthansa, wissen, was die Lufthansa dir vorschreibt. Dann guckst du dir im Zweifel zwar noch an, was an dem jeweiligen Airport gilt, beziehungsweise kannst du das erfragen. Ich muss das für Hannover wissen, für jede einzelne Airline, die bei uns ankommt, dass zum Beispiel die TUI-Fly das verbietet. Die Freebird sagt, nee, wir wollen keine Treppe, wir wollen die Tür geschlossen halten, haben aber die Arm-Slide. Ist das wieder konform mit dem, was der Flughafen Hannover sagt? Dass die Lufthansa sagt, nee, so machen wir das gar nicht, wenn überhaupt, dann so und so. Hm. Das ist sehr, sehr viel Wissen, was da zusammenkommt, was einem vermittelt wird. Was ich dann immer noch interessanter finde, weil man sich da so ein bisschen so das Beste rausholen kann und vielleicht dann auch die Regularien des Flughafens anpassen kann. Mit guten Ideen, der Flughafen Hannover ist da sehr offen für, wenn man gute Ideen hat, dass man da hingehen kann und sagen, ey, so und so wird das hier gemacht, so und so wird das da gemacht. Vielleicht wäre es für uns das Beste, wenn wir es so und so machen. Und die honorieren das auch sehr gut.
Hm. Jetzt hat ja vielleicht der eine oder andere zugehört und denkt sich so, ja, ich habe auch Bock, das mal zu machen. Wie wird man denn Ramp Agent oder wie wird man Load Controller? Was muss man mitbringen? Was für Voraussetzungen? Wie lange dauert es, bis man dann arbeitet?
Also das geht relativ fix bei uns. Also Load Controller werden nicht. Also Ramp Agent, das ist eine einwöchige, also bewirbst dich ganz normal bei uns, dann gibt es ein Assessment, dann wird kurz erstmal mit dir telefoniert, dann wirst du zum Forschungsgespräch eingeladen. Der Voraussetzung natürlich, dass man gut Englisch kann, dass man PKW-Führerschein B hat. Sonst bist du halt auf dem Vorfeld verloren.
Mhm.
Und sonst gibt es eigentlich keine großen Voraussetzungen. Die setzen eher so viel wie möglich dran, die Leute kennenzulernen und zu gucken, wie sie sind. Weil auch ich persönlich der Meinung bin, dass der Notenspiegel von jemandem nicht das wiedergibt, welche Arbeitskraft er da leistet. Ja?
Mhm.
Es kann sein, ich habe viele Leute kennengelernt, auch bevor ich am Flughafen war. Das waren auf Papier oder im Studium, ja, Maschinenbau zum Beispiel studiert, die intelligentesten Menschen, die ich jemals gesehen habe, die sehr, sehr komplexe Formeln ausrechnen konnten, aber sehr, sehr begriffsstutzig waren, wenn ich denen die einfachsten Dinge im Betrieb, in der Gastronomie zum Beispiel, erklärt habe und damit nichts anfangen konnten, wo ich dachte so, wie kannst du auf der einen Seite so intelligent sein und auf der anderen Seite jetzt das nicht verstehen, was so einfach ist. Naja, man bewirbt sich dann ganz normal bei uns, dann gibt's ein Vorstellungsgespräch. Und dann wird man, es gibt einen einwöchigen Grundkurs, der ist darauf ausgelegt, erstmal für Leute, die absolut nichts mit der Fliegerei zu tun haben. Da wird von Grund auf eine Woche lang denen erklärt, das NATO-Alphabet, was ist, wie funktioniert ein Flugzeug, wie kann es überhaupt fliegen, welche Regeln gibt es auf dem Vorfeld. Und es folgen dann viele Schulungen, die darauf aufbauen. Ne? Man geht zum Vorfeldführerschein, weil es ist ja auf dem Vorfeld ist ja auch die Straßenverkehrsordnung, aber es gibt halt Besonderheiten, wie zum Beispiel, auch wenn der Krankenwagen gerade auf dem Einsatz ist, zu jemandem, der einen Herzinfarkt hat, der Flieger hat trotzdem Vorfahrt.
Mhm.
Solche Sachen, oder wo darf ich fahren, wo darf ich nicht lang fahren, was sind die Zonen. DGR, ganz großes Thema, auch immer noch, es gibt immer mehr verstecktes
DGR
mittlerweile. Ja, Gefahrgüter, genau, sorry. Ganz, ganz, ganz großes Thema, jetzt zur Zeit immer noch mit zum Beispiel die neuen Kinderwagen, die eine Batterie haben. Da ändern sich die Regeln der IATA ja auch jährlich, wie hoch die Maximalgrenze.
Das gibt es jetzt, oder was? Batteriebetriebene Kinderwagen?
Ja, gibt's die die elektronische Rollstühle.
Okay.
Das vermehrt sogar, ne? Die kosten auch ein paar tausend Euro. Also Fragezeichen, wer sich das holt.
Mhm.
Die unterstützen sich zum Beispiel, wenn du bergauf fährst, dass der
von mit Porsche
dem Motor angetrieben wird, so ungefähr. oder wackeln hin und her, damit das Kind besänftigt wird. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Ne?
Okay,
aber auch Rollstühle halt mit Elektrobatterien. Ne? Da gibt es ja verschiedene Arten, Trocken, G. Das wird dir alles vermittelt. Dann dieser DGR-Schulung, die geht auch über 2 Tage für unsere Rampagenten mit einem anschließenden Test. Wie hoch sind die Wattzahlen, die erlaubt sind? Hin und her. Das ist erstmal das Große und Ganze, was von der IATA kommt. Und dann gibt es ja nochmal Airline-spezifisch. Was gibt's noch? Zum Beispiel bei der Fracht, es wird ja oft genug auch radioaktiv materielles Material verschickt. Die eine Airline sagt, wir nehmen das gar nicht mit. Die andere Airline sagt, ja, wir nehmen das mit, aber in den Grenzwerten. Wie viel Abstand muss dazwischen sein? Wie viel Abstand muss zur Kabine, zu dem radioaktiven Material sein und hin und her? Dann kommst du in den laufenden Betrieb bei uns rein. Du läufst erstmal mit einem erfahrenen Kollegen mit, der dich an die Hand nimmt, dir alles zeigt, jeden Turnaround einmal mit dir durchgeht, weil nicht jeder Turnaround ist auch gleich. Eine TUIfly wird anders abgefertigt als ein SunExpress oder eine Lufthansa oder eine Swiss. Es gibt Airlines, die arbeiten, wo ich das Loadsheet hier in Hannover mache, mit den meisten jedenfalls. Du weißt ja selber, bei der Lufthansa-Gruppe, Lufthansa, Austrian Airlines und bei der Swiss ist es ein CLC, also Centralized Load Control. die irgendwo in Marrakesch sitzen, Beladung verschicken und auch die Loadsheets machen. Und wir hier vor Ort sorgen dafür, dass die Beladung eingehalten wird und bestätigen demjenigen das Ganze, dass es auch so geladen wurde, wie es geplant wurde, wie das Ganze funktioniert. Jede Airline hat mittlerweile seine eigenen Systeme auch. Früher war das immer so ein, zwei Systeme, in denen gearbeitet wurden. Jetzt mittlerweile hat fast jede Airline sein eigenes System, was man dann kennenlernt. Man kriegt das vorgeführt, man kriegt die Schulung. Also wirklich von Grund auf. Allein schon als Beispiel, wie öffne ich eine Tür von der 737? Dafür gibt's extra Schulungen, ne, damit man da nichts falsch macht. Stell dir vor, du machst eine Tür auf, wo die Slide noch gearmt ist, ne?
Schlecht,
ja. Ja, so ein Trampolinsprung ist das, ne? Das macht Spaß bestimmt. Aber nur einmal. Oh, teuer. Dann wird auch, dir halt alles beigebracht, bis du so weit selber sicher bist, dass du dir das auch zutraust. Hey, ich traue mir ja selber zu, das einen Flieger zu machen. Dann fängst du bei uns an, wenn du mal kriegst, in Anführungsstrichen, sage ich mal, leichte Flieger, die nicht so kompliziert sind. Hast aber uns immer noch als Backup im Ops, als Load Controller, Movement Controller, dass wir euch unterstützen, wenn ihr Fragen habt. Und wenn du so ein bisschen Erfahrung auf der Rampe gesammelt hast, gibt's immer die Möglichkeit, dann bei uns sich als Load Controller zu bewerben. Das ist dann ein internes Bewerbungsverfahren. Also du musst bei uns als Rampagent anfangen. Du kannst nicht einfach direkt als Load Controller anfangen. Das ist auch für mich essentiell, finde ich. Du musst verstehen, wie es draußen funktioniert, damit du den Job im Innendienst machen kannst. Mhm. Weil sonst hast du kein Verständnis erstens für deinen Kollegen, der draußen steht, und zweitens kannst du ihm im Zweifel auch nicht helfen, wie eine problematische Lösung, ein Problem lösen kann.
No.
Ja, so geht das Ganze, und da kannst du dich dann hocharbeiten bis zum Schichtleiter. Und viele von uns, die haben bei uns als Rampagenten angefangen, als Aushilfe vielleicht. Ich habe eine Kollegin jetzt zum Beispiel, die hat bei uns als Teilzeit angefangen, macht jetzt ein duales Studium bei der Continental. Und es hat dir so gut bei uns gefallen, dass sie neben dem dualen Studium, ich finde, so ein duales Studium ist ja fordernd genug, noch als Aushilfe bei uns tätig werden möchte, als Rampagentin, was ich sehr cool finde. Und auch wieder mich bestätigt im Ganzen, dass wir das ganz gut machen hier in Hannover, dass die Leute gerne bei uns sind und dass der Beruf auch einfach Spaß macht, ne?
No.
Dass man sich das dann trotzdem vornimmt. Und ja, viele sind auch dann zum Flughafen selber gewechselt. Es gibt viele Positionen, die auch sehr interessant sind im Flughafen, die man dann auch so kennenlernt bei der Arbeit einfach. Ne?
Ja, cool. Dann sage ich ganz vielen Dank für diese ja doch sehr weitreichenden Einblicke. Also ich würde mal sagen, wenn wir irgendwann mal über Boarding und Gatepersonal sprechen, dann kann ich dir auch nochmal Bescheid sagen. Also auf jeden Fall richtiger Tausendsasser. Und wer weiß, vielleicht kannst du dann irgendwann auch mal der Kapitän sein, der einen Rampagent zusammen macht und das Ganze nicht so gut läuft.
Nee. Ich versuche immer viel Verständnis für die Leute zu haben,
ja.
Und bin auch sehr ruhig. Ich versuche nicht so schnell an die Wut nur zu gehen. Und es ist manchmal echt nicht einfach, du weißt es selber. Manchmal möchte man einfach nur sagen, was man denkt.
Ja, das stimmt. Aber also ich denke, wir wissen das alle, jetzt steht der nächste Sommer vor der Tür, und da geht's nicht nur wegen der Sonne heiß her, sondern enge Flugpläne, diverse Faktoren, die einen Flugplan auch mal durcheinander bringen können. Und ich glaube, wenn wir am Ende dann wenigstens einen kühlen Kopf bewahren, dann ist das schon mal die halbe Miete. Haste makes waste, sagt man ja auch, ne? Also Sicherheit steht immer ganz oben, und wenn es dann im Zweifel mal 3-4 Minuten länger dauert, dann ist das halt so, ne?
Das sage ich auch immer, Delay ist mir lieber als ein unsicherer Flug, dass der Flug mit einem mulmigen Gefühl rausgeht. Dann mache ich lieber ein bisschen Delay, aber weiß ganz genau, es ist alles safe in der Maschine.
Jawohl. Genau. Ja, Aschkan, vielen Dank für die
Einblicke. Ich war gern bei euch. Viel, viel Erfolg wünsche ich euch noch und auch für den Sommer, dass ihr den Sommer gut übersteht.
Dito.
Wir hören uns bestimmt nach dem Sommer nochmal, weil wir während des Sommers nicht so viel Zeit haben werden. Und wir haben beide wahrscheinlich während des Sommers nochmal 10 Kilo abgenommen haben, was wir uns hier im Winter wieder angegessen haben.
Können wir nicht schaden, auf jeden Fall, ja.
Ja, mir auch nicht. Du hast mich
ich habe jetzt bei Nahim bei Insta gesehen, der hat 10 Kilo runter, war ich ein bisschen neidisch, aber der war auch in Thailand, da kannst du halt auch die ganze Zeit nur geilen Glasnudelsalat essen mit Shrimps.
Ja, als ich mich bei Nahim im Video gesehen habe, habe ich mir auch beschlossen, ja, der Sommer muss kommen, ich muss 10 Kilo wieder abnehmen.
Alles klar, dann haben wir auf jeden Fall ein Date im Winter.
So sieht's aus.
Und du hast schon gesagt, das nächste Bierchen geht auf dich. Also.
Ja, wenn ihr in Hannover seid, sagt gern Bescheid. Du hast meine Kontaktdaten. Ich freue mich. Ich werde auf jeden Fall da sein. Ich bin im Sommer immer da.
Sehr gut. Alles klar. Ja, vielen Dank für die Einblicke. Und wenn ihr Bock habt, Rampagent zu werden, dann habt ihr jetzt schon gehört, die AHS in Hannover sucht. Eigentlich suchen alle. Also Rampagent ist auf jeden Fall ein richtig cooler Job. Ja, ihr habt auch schon gehört, flexible Einsatzmöglichkeiten. Man muss das nicht Vollzeit machen, und es gibt einem halt wahnsinnig gute Einblicke in die Flugzeugabfertigung.
Genau. Ganz Deutschland suchen wir weit und breit.
Perfekt. Also vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Hau rein.
Danke. Ciao, ciao.